HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Florian Schwinn. Guten Tag.
In Deutschland gibt es Streit über die Rolle des Moscheeverbandes DITIB.
Ich möchte ausdrücklich betonen, dass die Ermittlungen sich nicht gegen DITIB richten. Hier wird gegen geistliche Einzelpersonen ermittelt.
Der Generalbundesanwalt prüft derzeit, ob und in welchem Umfang DITIB für die Handlungen der Imame verantwortlich ist.
Der Verband wird von der staatlichen Religionsbehörde in Ankara finanziert.
Wir beschließen unsere Beschlüsse vollkommen unabhängig von Ankara. Es gibt keine Anweisung.
DITIB-Imame sind Instrumente des türkischen Staates, Instrumente Erdogans.
Erdogan-Treue kann für unsere Imame kein Maßstab sein.
Zahlreiche Politiker haben heute erneut dazu aufgerufen, die Zusammenarbeit mit der DITIB ruhen zu lassen.
Es ist nicht akzeptabel, dass Angehörige der DITIB wie ein Nachrichtendienst agieren.
Viele Bürger mit türkischen Wurzeln und muslimischen Glaubens fühlen sich einem deutschen Medienbashing ausgesetzt und in Sippenhaft genommen.
Dass die Türkisch-Islamische Union DITIB ein Ableger von Diyanet, der staatlichen Religionsbehörde in Ankara, ist, das war bekannt. Dass die Imame von DITIB als Agenten der Türkei fungieren und Gegner Erdogans in Deutschland ausspähen sollen, ist relativ neu. Deshalb durchsuchten Bundesanwaltschaft und BKA Moscheen und Wohnungen. Wobei die Spionage eigentlich gar nicht mehr nachgewiesen werden muss, weil DITIB sie längst zugegeben hat. Was darf man erwarten von einem Staat, der religiös aufgestellt ist und sich zunehmend autokratisch ausrichtet? Eine andere Frage ist, ob ein anderer Staat, ob die Bundesrepublik Deutschland, hinnehmen kann, dass eine fremde Macht über religiöse Netzwerke hier spioniert und Gegner der Politik des türkischen Präsidenten direkt oder mittelbar bedroht. Diese Frage stellt sich nun ganz offen. Eigentlich hätte sie schon längst beantwortet werden müssen. Nun wird's aber Zeit. Seit heute wissen wir übrigens auch, dass sogar die deutsche Pressefreiheit von der Türkei beeinträchtigt wird. Der Korrespondent der Welt, Dennis Yüksel, ein Hesse aus Flörsheim am Main, ist in der Türkei verhaftet worden. Spitzelgrüße aus Ankara, der lange Arm des Sultans. So haben wir den Tag in HR2 Kultur heute überschrieben. Fangen wir an mit dem, was das politische Berlin so hören ließ, nachdem die Bundesanwaltschaft wegen Spionage für eine fremde Macht ermittelt und das BKA Moscheen und Wohnungen durchsucht hat. Der Kollege Daniel Bauer hat in Berlin Reaktionen eingesammelt zu dem, was da war und zu dem, was morgen sein wird.
13.000 Zuschauer passen in die König-Pilsener Arena in Oberhausen. Und fast alle Plätze werden morgen besetzt sein. Der türkische Ministerpräsident Yildirim ist auf Wahlkampftour unterwegs. Es geht um das Referendum, mit dem Erdogan im April endgültig zum türkischen Alleinherrscher aufsteigen will. Die Kanzlerin habe mit dem Auftritt kein Problem, sagt ihr Sprecher Steffen Seibert.
Weil wir auf der Seite der gewählten Regierung und der demokratischen Institutionen des Landes stehen, haben wir jetzt natürlich die Hoffnung, dass diese demokratischen Institutionen auch gestärkt sind, dass die Gewaltenteilung in der Türkei intakt ist und so weiter. Dazu hat sich die Bundeskanzlerin ja sehr klar geäußert.
Und außerdem könne die Bundesregierung so eine Wahlkampfveranstaltung gar nicht verbieten, heißt es aus dem Innenministerium. Wenn überhaupt, dann sei das Sache der Länder. Und ein Sprecher des Außenministeriums betont noch:
Wir wollen auch nicht, dass die innenpolitischen Auseinandersetzungen aus der Türkei zu uns nach Deutschland getragen werden.
Es sind die typischen Aussagen, die man in diesen Wochen von der Bundesregierung hört, wenn es um die Türkei geht. Dabei ist man sich im Kanzleramt durchaus bewusst, dass türkische Auseinandersetzungen längst auch hierzulande ausgetragen werden. Die türkische Religionsbehörde Diyanet hat gerade erst mehrere Imame des Moscheeverbands DITIB zurückgerufen. Der Bundesanwalt ermittelt wegen Spionage. Sie sollen Anhänger der Gülen-Bewegung bespitzelt haben, die Erdogan für den gescheiterten Putschversuch verantwortlich macht. Bundesjustizminister Heiko Maas hat die DITIB daraufhin schriftlich kritisiert.
Grundsätzlich gilt, der Einfluss des türkischen Staates auf die DITIB ist zu groß. Der Verband muss sich glaubhaft von Ankara lösen. Die DITIB sollte ihre Satzung ändern, die die enge Verbindung zur türkischen Religionsbehörde Diyanet festschreibt.
Das klingt nach einer entschiedenen Aufforderung. Was aber genau passieren würde, wenn sich der Moscheeverband auch weiterhin von Erdogan instrumentalisieren lässt, das will Maas vorerst nicht beantworten. Auf Nachfrage weicht die Ministeriumssprecherin aus.
Ja, ich würde das hier nicht als Drohung bezeichnen. Die Zitate sind in der Tat am 15. Februar versandt worden und ich denke, die stehen für sich.
Die Bundesregierung tut sich auch weiterhin schwer mit einer klaren Verurteilung. Dabei haben es die Vorwürfe in sich. Ankara schicke über den DİTİB Imame nach Deutschland, die hier spionieren und Erdogan-Kritiker drangsalieren. Das sagt nicht irgendwer, sondern Hans-Georg Maaßen, der Chef des Verfassungsschutzes.
Es ist auch nicht akzeptabel, dass Angehörige der DİTİB wie ein Nachrichtendienst agieren und Dossiers erstellen oder Informationen sammeln über mutmaßliche Erdogan-Gegner.
Der Parteichef der Grünen, Cem Özdemir, wirft der Bundesregierung deshalb auch einen naiven Umgang mit dem DİTİB vor. Es gehe in vielen Moscheen längst nicht mehr um Religion, sondern um knallharte Machtpolitik.
Man muss wissen, rede ich mit einem DİTİB-Funktionär, dann rede ich nicht mit dem Vertreter einer Religionsgemeinschaft, sondern ich rede mit einem Vertreter des Regimes Erdogan mit einer klaren Absicht, die Schäfchen hier zu organisieren im Sinne von Erdogan.
Das sieht auch der sicherheitspolitische Sprecher der österreichischen Grünen Peter Pilz so, den Özdemir eigens zu dem Thema nach Berlin eingeladen hat. Auch in Österreich habe man lange über den Umgang mit dem dortigen Moscheeverband ATIP diskutiert, sagt Pilz. Aber irgendwann helfe diskutieren halt nicht mehr weiter.
Deshalb haben wir uns vorgenommen, in Wien, in Berlin und in ganz Europa, dieses unerträgliche Erdogan-Spitzelnetz zu zerschlagen. Und ich garantiere Ihnen eines, wir werden es zerschlagen.
Dazu muss aber erst ein Grüner aus Wien nach Berlin geholt werden. Was aus dem offiziellen Berlin so an Reaktionen kommt, ist dagegen schon recht dürftig, um nicht zu sagen hasenfüßig. Professor Susanne Schröter, Direktorin des Forschungszentrums Globaler Islam an der Frankfurter Goethe-Universität und Autorin des Buches Gott näher als der eigenen Halsschlagader, fromme Muslime in Deutschland. Guten Tag.
Guten Tag.
DİTİB hat zugegeben, dass spioniert wurde. Darf man vermuten, dass das keine Einzelfälle waren, sondern dass das Prinzip ist und auch bleibt?
Ja, es gab eine Anweisung, die ging direkt an DİTİB, die ging aber auch an die Religionsattachés in den Konsulaten, die ja die Vorgesetzten auch der Imame sind. Und da wurde gebeten drum, dass Angehörige der Gülen-Bewegung, die ja allesamt als Terroristen im Moment denunziert werden, dass da Material gesammelt wird und dass das wieder zurückgemeldet wird über die Konsulate an den türkischen Geheimdienst.
Das ist der Tatbestand des Spitzelns, also der Spionage?
Der Spionage, ganz genau, ja.
Wir wissen, dass DİTİB, die größte türkischstämmige muslimische Organisation in Deutschland, eng mit dem türkischen Religionsministerium Diyanet verbunden ist. Das war schon immer so, das war auch vorher so, das wurde auch immer wieder gesagt. Was wir immer nicht dazu erzählt bekommen, ist, was das bedeutet und wie das konkret funktioniert. Wir haben jetzt einen Hinweis, wir wissen jetzt, aha, das geht über die Konsulate und es gibt eine direkte Einflussnahme, aber es gibt auch direkt Geld. Hängt DİTİB am Tropf des türkischen Staates?
Ja, ganz massiv hängt DİTİB am Tropf des türkischen Staates, insbesondere über die Imame. Die Imame sind allesamt türkische Beamte, die sind ausgebildet in der Türkei, die gehören dem türkischen Religionsministerium Diyanet an und die werden finanziert von der Türkei. Und zwar werden sie gut bezahlt. Und das ist ja immer eines der Argumente von DİTİB-Funktionären, wenn man jetzt die Verbindung lockern würde zum türkischen Staat, wer zahlt dann für die Imame? Und das muss man sich natürlich tatsächlich überlegen, da muss man sich alternative Finanzierungsmodelle überlegen. Aber ja, die finanzielle Einflussnahme, die ist ganz stark.
Und der zweite Punkt wäre die direkte politische Einflussnahme. Sind die DİTİB-Moscheegemeinden, die Imame hier in Deutschland irgendwie weisungsgebunden? Also wenn sie Beamte sind, hat dann die Religionsbehörde in Ankara zu sagen und sie müssen folgen?
Ja, ganz genau so ist das. Die Imame sind weisungsgebunden. Nicht nur die Imame, sondern auch die Religionsattachés, die Diplomatenstatus genießen, die sitzen allesamt in DİTİB-Gremien. Ja, DİTİB hat ja eine Satzung und diese Satzung legt fest, wer zu welchem Prozentsatz in Gremien sitzt. Und da stellt man dann fest, wenn man sich das genau anschaut, die Satzung, dass in entscheidenden Gremien, in denjenigen Gremien, in denen tatsächlich Macht ausgeübt wird, in denen festgelegt wird, was getan wird, dass da Vertreter des türkischen Staates, das heißt der türkischen Religionsbehörde, drin sitzen.
Nun hat man das früher hier in Deutschland hingenommen, wissend, dass es so ist. Jetzt hat sich aber Erdogans AKP, der türkische Staat, die Religionsbehörde, das Religionsministerium vom gemäßigten Islam in relativ schneller Zeit in den letzten Jahren in Richtung Islamismus, sage ich mal, entwickelt. Kann man das so sagen, Islamismus?
Ja, selbstverständlich kann man das so sagen. Also das, was der türkische Staatsislam, und der ist ja ganz eng gekoppelt an den Staat, der hat sich immer mehr von einem moderaten Islam in Richtung eines fundamentalistischen Islamismus entwickelt. Und mittlerweile gibt es auch eine unglaublich feste Verzahnung von Politik und Religion, sodass man auch von einem politischen Islam sprechen muss.
Gilt das auch für DITIB?
Für DITIB gilt das auch. Und zwar haben wir das auch gesehen, dass jetzt uns zum Beispiel unmittelbar nach dem Putsch in der Freitagspredigt, in allen Freitagspredigten, die werden ja zentral geschrieben und versandt an alle Einzelgemeinden, dass dort das Thema eben der Putsch war und dass genau die Version, die Erdogan verkünden möchte, dass die auch in Deutschland in allen Moscheen verkündet wurde.
Was passiert, wenn hier in Deutschland eine Moscheegemeinde von DITIB sich aufmachen würde oder sich aufmacht, so etwas wie einen europäischen Islam zu entwickeln, sich an die pluralistische, offene Gesellschaft hierzulande anzupassen? Was passiert dann?
Es würde ganz sicherlich Repressionsmaßnahmen geben. Wir haben das gesehen in der Vergangenheit, wenn es Landesvorstände gab, das war in Hessen beispielsweise der Fall, die sehr liberal waren. Dann gab es sofort Einflussmaßnahmen aus Ankara und man hat in Hessen beispielsweise eine Mobbingkampagne gegen den hessischen Vorstandsvorsitzenden gestartet, bis der Mann schließlich aufgegeben hat und nicht mehr angetreten ist zur Wahl. In Berlin in einer Moschee hat man das jetzt auch gesehen, da ist der gesamte Vorstand ausgewechselt worden und man munkelt, dass der dort zuständige Religionsattaché schon mit einer fertigen Liste für den nächsten Vorstand angetreten ist. Also ja, da versucht man in der Führungsebene Leute abzusetzen, nach Belieben neue Leute einzusetzen. Natürlich könnten sich Einzelgemeinden dagegen wehren. Das tun sie aber bis jetzt nicht. Mhm.
Passiert in diesen Gemeinden auch Radikalisierung im dschihadistischen Sinne? Also geschätzt ein Drittel der Dschihadisten, die aus Deutschland nach Syrien in den Krieg gezogen sind, sind Türken oder türkischstämmig. Heißt das im Umkehrschluss, DITIB sorgt nicht ausreichend für Deradikalisierung oder gar für das Gegenteil?
Ja, DITIB hat immer behauptet, dass sie eine wichtige Präventionsinstanz sind. Da muss man aber Zweifel dran haben. Es gab mehrere Fälle, in denen es in DITIB-Moscheen tatsächlich zu sehr unheilvollen Kooperationen zwischen Salafisten und DITIB-Leuten gekommen ist. Jüngst im letzten Jahr gab es einen Skandal, weil die Religionsbehörde in Ankara einen Comic aufgelegt hat, in dem das Märtyrertum verherrlicht wird. Und dieser Comic wurde auch in Deutschland verbreitet. Und das sind natürlich Steilvorlagen für Radikalisierung. Wenn als Lebensziel eines Jungen es als wünschenswert erscheint, dass man Märtyrer wird, dann ist das im Prinzip natürlich Wasser auf die Mühlen der salafistischen und dschihadistischen Propaganda.
Professor Susanne Schröter, die Direktorin des Forschungszentrums Globaler Islam an der Uni in Frankfurt. Und wir gehen nach Köln zu Erkan Arıkan, Leiter der türkischen Redaktion bei Cosmo. Cosmo ist die Radiowelle für Migranten in Deutschland, die in Zusammenarbeit von WDR, Radio Bremen und dem Rundfunk Berlin-Brandenburg entsteht. Guten Tag nach Köln.
Schönen guten Tag, Herr Schein.
Sie haben einen Überblick über das Innenleben der türkischen Community in Deutschland. Wenn wir bei Straßenumfragen oder vor und in Moscheen oder bei Veranstaltungen die Menschen sprechen hören, dann hören wir immer sehr viel Zustimmung zu Erdogan und auch zu seinem Weg in die Präsidialrepublik, um den es ja gerade geht. Ist das auch Ihre Einschätzung nach die Stimme der Mehrheit der in Deutschland lebenden Türken? Ist das so?
Ich sehe das genauso. Ich sehe das verstärkt gerade nach dem versuchten Putsch am 15. Juli des vergangenen Jahres, dass hier die Mehrheit der türkeistämmigen Menschen sich doch sehr Erdogan zugehörig fühlen und ihn deswegen unterstützen und natürlich auch das Referendum mit einem Ja unterschreiben würden.
Eine Community von Migranten ist in vielen Fällen konservativer als die Gesellschaft im Heimatland. Nun kann man das im Fall der Türkei gar nicht sein, aber das gilt auch zum Beispiel für Deutsche in den USA oder in Australien. Ist das das Phänomen, was wir da auch beobachten, dass die Community der Türken in Deutschland oder der türkischstämmigen Menschen in Deutschland konservativ ist per se?
Sie müssen das folgendermaßen sehen. Als Anfang der 60er, 70er Jahre die Gastarbeiter nach Deutschland gekommen sind, kamen sie aus der Landbevölkerung und waren schon immer sehr gläubig und sehr konservativ veranlagt. Diesen Konservativismus, den haben sie an ihre Kinder und Kindeskinder weitergegeben. Das heißt, eine Entwicklung hier in Deutschland gab es per se eher nicht, beziehungsweise sehr schwer. Das heißt, die zweite, dritte, vierte Generation ist eigentlich genau auf demselben kulturellen und religiösen Level wie ihre Eltern und Großeltern. Das heißt, diese Menschen sind weiter so sehr mit ihrer Religion verbunden, dass sie sagen, ich unterstütze lieber einen Mann in der Türkei, der dieselben Werte vertritt, der dieselben Glaubenszüge vertritt wie ich auch. Also finde ich diesen Mann auch toll. Und so ist das hier im Moment in Deutschland wieder ganz aktuell geworden. Erschwerend kommt hinzu, dass die konservativen Türken untereinander hier immer heterogener werden. Das heißt, es gab schon immer eine Gülen-Bewegung und es gab schon immer eine, ich sage jetzt mal, pro-AKP regierenden Islam. Und dieser hat jetzt gerade einen sehr, sehr großen Stress miteinander, könnte man so etwas salopp formulieren.
Das heißt, es ist deutlich, die Probleme der Türkei sind in Deutschland spürbar oder sind hierher getragen worden?
Ich würde sagen, diese Probleme sind nicht nur hierher getragen worden, sondern sie sind auf jeden Fall hier fest verankert.
Aber man muss nicht AKP-Unterstützer sein oder die Gülen-Bewegung unterstützen, wenn man als gläubiger Muslim mit türkischen Wurzeln in Deutschland lebt.
Definitiv nicht. Also es gibt viele Menschen, die sich weder der einen noch der anderen religions- bzw. politischen Strömung hingezogen fühlen. Aber diese Menschen werden dann auch gleichzeitig als Vaterlandsverräter, Volksverräter deklariert. Das heißt, man muss entweder der eine oder der andere sein. Und sollte man der Gülen-Bewegung angehören, ist man automatisch schon Terrorist. Das kommt dann auch noch erschwerend hinzu.
Wie fühlen Sie sich denn da zwischen den Welten? Wo sind Sie denn verortet?
Also ich bin jemand, der aus einem auch sehr konservativen Haus kommt. Meine Eltern sind beide Pilgerer nach Mekka. Mhm. Und ich bin aber in einem Stadtteil in Deutschland, in Berlin, groß geworden, der sehr weltoffen war. Das heißt, ich bin auf einer Schule gewesen, die auch sehr weltoffen war. Und meine Eltern meine Mutter war keine Hausfrau im klassischen Sinne, sondern sie war auch eine Gastarbeiterin. Sie hat gearbeitet. Und somit sind wir, meine Schwester und ich, so aufgewachsen, dass wir einen liberalen Islam beigebracht bekommen haben. Ich bin ein gläubiger Mensch. Ich bete, ich faste, ich trinke keinen Alkohol. Und deswegen bin ich jemand, der eigentlich gar nicht in dieses AKP- und Gülen-Schema passt, aber ich lebe meinen Islam so aus, wie ich es für richtig halte. Besser gesagt, ich lebe den Islam so aus, wie meine Eltern es mir beigebracht haben.
Und wenn Sie jetzt betrachten, wie die Bundesrepublik Deutschland auf das, was der DTIP vorgeworfen wird, reagiert, ist das das, wie Sie sich vorstellen, dass die Demokratie, in der Sie leben, reagieren sollte?
Das große Problem ist eigentlich, dass die DTIP und auch die türkische Community und die türkische, ja, der türkische Islam, will ich es fast schon sagen, in Deutschland von der Bundesregierung und von den Landesregierungen in den früheren Jahren komplett alleingelassen wurden. Man hat die DTIP 1984 gegründet, es war alles toll. Weit über 900 Gemeinden gibt es und es wird in den einzelnen Landesregierungen verstärkt mit der DTIP zusammengearbeitet, was sehr löblich ist. Aber man hat gesagt, hey, das läuft alles ganz prima auf dem Bildungssektor, ergo lassen wir die in Ruhe. Nur, dass da natürlich noch weitere Probleme da hinten anstanden, das hat man versucht ein bisschen auszublenden, habe ich so den subjektiven Eindruck. Mhm. Und deswegen hat man die DTIP ein bisschen alleine gelassen. Man hat, wie Frau Professor Schröter es gesagt hat, die Landesverbände der DTIP auch alleine gelassen und hat eigentlich alles aus Ankara schalten und walten lassen. Und das ist ein großes Problem. Und ich muss sagen, es wäre schöner gewesen, wenn man sich viel früher mit der DTIP auch politisch auseinandergesetzt hätte.
Und das fällt uns jetzt auf die Füße. Erkan Arıkan, Leiter der türkischen Redaktion bei Cosmo. Recht herzlichen Dank nach Köln.
Gerne.
Spitzelgrüße aus Ankara, der lange Arm des Sultans, der Tag in HR2 Kultur. Was jetzt folgt, stammt aus Tausend und einer Nacht. Harun al-Rashid, der Kalif, weltlicher und religiöser Herrscher zugleich, macht sich auf, sein Volk auszuhorchen. Ohne spitzelnde Imame, ganz persönlich.
In düsterer Stimmung befand sich einst der Kalif Harun al-Rashid, als Jafar, sein treuer und vielgeliebter Großvezier, vor ihn trat. Der Minister fand ihn allein. Und da er beim Nähertreten bemerkte, dass er nicht einmal die Augen aufhob, um ihn anzusehen, so blieb er so lange wartend stehen, bis er ihn eines Blickes würdigen würde. Endlich schlug der Kalif die Augen auf und sah Jafar an. Allein er wandte sich sogleich wieder ab und blieb in seiner bisherigen Stellung ebenso unbeweglich wie zuvor. Da der Großvezier in den Augen des Kalifen keinen Unwillen gegen seine eigene Person bemerkte, so nahm er endlich das Wort und sagte: »Beherrscher der Gläubigen, bloß meine Pflicht hat mich hierher geführt, und ich nehme mir die Freiheit, dich zu erinnern, dass du dir selbst die Verpflichtung auferlegt hast, auf die gute Ordnung in deiner Hauptstadt und in der Umgebung persönlich ein wachsames Auge zu haben. Gerade den heutigen Tag hast du dir dazu bestimmt, und so bietet sich von selbst die schönste Gelegenheit, die Wolken zu verscheuchen, die deine gewöhnliche Heiterkeit trüben.« »Ich hatte es ganz vergessen«, entgegnete der Kalif, »und du erinnerst mich zur gelegenen Stunde daran. Geh also und kleide dich um, ich will es indes auch so machen. Sie verkleideten sich nun in fremde Kaufleute und gingen so ganz allein miteinander durch eine geheime Gartentüre des Palastes, die aufs freie Feld führte. In ziemlich weiter Entfernung von den Toren machten sie nun die Runde um die Stadt bis an die Ufer des Euphrats, ohne etwas zu bemerken, was gegen die gute Ordnung gewesen wäre.
Kommt schon noch. Spitzelgrüße aus Ankara, der lange Arm des Sultans, der Tag in HR2 Kultur. Hochgekocht ist die Spionageaffäre der türkisch-islamischen Union DİTİB in Nordrhein-Westfalen. Dort ist der Sitz von DİTİB und dort lebt der grüne Bundestagsabgeordnete Volker Beck. Dort sind ihm brisante Unterlagen zugespielt worden. Dort hat er Strafanzeige erstattet. Die Ermittlungen hat dann die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe an sich gezogen und die hat das BKA eingeschaltet. Auch in Nordrhein-Westfalen lebt Bekir Alboa, der DİTİB-Sprecher und Beauftragte für interreligiösen Dialog. Er hatte zugegeben, dass DİTİB-Imame als Spione tätig waren. Er selbst war auch Imam und früher zumal und ist heute Lehrbeauftragter an der Universität Münster. Und das will er auch bleiben, trotz der Spionagevorwürfe gegen seine Organisation. Aus Münster, Heike Zaffer.
Bekir Alboa bildet in Münster als Lehrbeauftragter islamische Theologen aus, künftige Lehrer und Imame. Sein Seminar habe nichts mit den DİTİB-Problemen zu tun, versichert Alboa. Den DİTİB-Verband sieht er zu Unrecht an den Pranger gestellt.
Viele Bürger mit türkischen Wurzeln und muslimischen Glaubens innerhalb und außerhalb der Gemeinden fühlen sich einem deutschen Medienbashing ausgesetzt und in Sippenhaft genommen. Viele beobachten diese Entwicklungen mit großer Sorge, denn sie beeinflussen und belasten das gesellschaftliche Alltagsleben zunehmend. Es ist sehr enttäuschend, dass ohne eine Untersuchung der DİTİB-Beteiligung immer wieder eine öffentliche Vorverurteilung stattfindet.
Seine Statements liest Bekir Alboa von einem Zettel ab. Unvorbereitete Interviews gebe er zurzeit nicht. Er habe damit schlechte Erfahrungen gemacht. Zum Beispiel, weil er sich entschuldigt habe dafür, dass DİTİB-Imame, Anhänger des Erdogan-Erzfeindes Gülen, ausspioniert und deren Namen nach Ankara weitergegeben hatten. Inzwischen hat sich DİTİB genau wegen dieser Vorwürfe aus dem Beirat des NRW-Schulministeriums zurückgezogen. Ein Schuldeingeständnis sei das aber nicht, so Alboa.
Wir werden nach wie vor unsere nachhaltige Arbeit im Dienst der Gesellschaft und unsere Bemühungen und Projekte zu Integration und zu interreligiösen Begegnungen, auch interreligiösem Dialog, für uns sprechen lassen. Bei uns ist und bleibt die Tür für den Dialog immer offen.
Tatsächlich hat DİTİB diesen Schritt nicht ohne Druck getan, sondern auf eine Forderung des NRW-Schulministeriums reagiert. Ministerin Silvia Löhrmann hatte verlangt, dass die Spitzelvorwürfe aufgeklärt werden.
Weil es mir darum geht, den Religionsunterricht, den wir per Gesetz geregelt haben, damit muslimisch gläubige Schülerinnen und Schüler einen Religionsunterricht von hier ausgebildeten Lehrerinnen und Lehrern bekommen, unter staatlicher Aufsicht sozusagen, damit dieses gemeinsam getragene Vorhaben und dieses Projekt, was ja auch schon fortgeschritten ist, damit das nicht beschädigt wird, solange die Spitzelvorwürfe nicht aufgeklärt sind und rückhaltlos aufgeklärt sind.
Den Lehrauftrag des DİTİB-Vorsitzenden an der Uni Münster betrifft das aber nicht. Hier darf der DİTİB-Generalsekretär weiter Studierende unterrichten, sagt Münsters Unisprecher Norbert Robers.
Im Moment berührt uns das nicht. Diese Spitzelvorwürfe richten sich ja unseren Informationen nach gegen einzelne Personen. Und insofern haben wir keinen Grund zu glauben, dass das auch bei uns im Moment vielleicht der Fall ist. Wir sind da auch ganz gelassen, warten das ab, ob da was passiert. Im Moment gibt es aber keinen Anlass, irgendetwas zu ändern.
Und auch an der Uni Osnabrück behält DİTİB-Sprecher Alboa seinen Lehrauftrag. Die Islamstudenten an der Uni Münster wollen sich nicht zu möglichen Verwicklungen mit der türkischen DİTİB äußern. Die Lehrveranstaltung mit Bekir Alboa fanden sie gut.
Also ich fand das ganz schön, war sehr interessant,
sehr informativ.
War gut, war sehr interessant, war sehr lehrreich auf jeden Fall.
Wir waren es, wir haben spioniert und wir sind doch die Verfolgten, so kann man das drehen. Der Präsident der türkischen Religionsbehörde Diyanet, Mehmet Görmez, hat heute in Ankara gesagt, es gebe keine Spionagetätigkeit. Es handele sich um eine deutsche Medienkampagne, der die deutschen Behörden nachgegeben hätten, was man schon daran sehe, dass die Durchsuchungen erst stattgefunden haben, als die beschuldigten 6 Imame zurück in der Türkei waren. Auch eine sehr hübsche Wendung. Volker Siefert, der sich in unserer Rechercheredaktion immer wieder mit der islamischen Community die unter islamistischen, muss man da sagen, Szene in Hessen beschäftigt hat. Guten Tag.
Guten Tag.
Wie in Nordrhein-Westfalen, so ist auch das Land Hessen mit dem türkischen Islamverband DİTİB verbunden über den Religionsunterricht. DİTİB trägt den Religionsunterricht in hessischen Schulen mit. Es gibt noch eine andere Gemeinde dabei. Dagegen wurden aber eigentlich immer Bedenken angemeldet. Schon ganz am Anfang, als die damals schwarz-gelbe hessische Regierung das eingetütet hat. Da gab es ein Gutachten, das sagte, na ja, seid da mal vorsichtig. Ist die Politik über diese Bedenken einfach hinweggegangen?
Das war damals die Zeit, als Jörg-Uwe Hahn der Integrationsminister war von der FDP und der wollte, das muss man so sagen, damit glänzen, dass er das erste Bundesland repräsentiert, das eben einen derartigen konfessionsgebundenen Religionsunterricht einführt. Das war ein Projekt, das der FDP eindeutig zuzuschreiben ist, dass sie sich auch an die Brust geheftet hat. Die CDU hat damals als Koalitionspartner eher Bedenken gehabt, ist aber dann dem kleineren Koalitionspartner in der Frage gefolgt und man war sich eigentlich einig, da einen Erfolg insgesamt erzielt zu haben.
Aber es gab schon auch ein Gutachten damals, das sagte, Vorsicht, die Verbindungen zum türkischen Staat sind sehr, sehr eng.
Das ist auf jeden Fall die Ausgangslage gewesen, weil wenn man sich die Struktur von DİTİB anguckt, dann ist das ja eine Sache, die auf die Anfang der 80er Jahre zurückgeht, dass der deutsche Staat die Religionsbehörde in Ankara geradezu eingeladen hat, hier in Deutschland die Religion unter den türkischen Muslimen zu ordnen, zu organisieren. Und der Durchgriff von Diyanet, dieser Religionsbehörde, auf den Verein, der ja nach deutschem Vereinsrecht einerseits arbeitet, aber eben diese Verbindung nach Ankara hat, ist von der Struktur her, wenn man sich die Satzung anguckt, ganz eindeutig. Das wussten alle Beteiligten. Man hat immer gehofft, dass es irgendwie gut geht.
Jetzt gibt es wieder ein Gutachten zur Überprüfung zu DİTİB, das die Landesregierung in Auftrag gegeben hat. Was steht da drin?
Das Gutachten ist ja gerade jetzt erst verkündet worden, dass es in Auftrag gegeben wurde. Es sind drei Gutachter, von denen ich jetzt mal ausgehe, dass es einen gibt unter den dreien, der eher eine Pro-Position für DİTİB einnehmen wird. Einer, der eher eine Gegenposition einnehmen wird. Das ist einer, der auch sonst sich mit der Gülen-Bewegung relativ eng beschäftigt. Und ein dritter, der möglicherweise das Zünglein an der Waage ist, nämlich ein Verfassungsrechtler, der dann entscheiden wird, wie nah ist denn diese Organisation dem türkischen Staat und geht das überhaupt auf deutschem Hoheitsgebiet? Das ist ja eigentlich die Grundfrage. Kann da ein anderer Staat hoheitlich durchgreifen? Ist das überhaupt staatsrechtlich möglich?
Sie haben sich jetzt mit DİTİB-Leuten vor kurzem getroffen, auch mit dem Nachwuchs. Das ist dann die dritte Generation, haben wir es vorhin ja auch gehört, die hier in Deutschland geboren und aufgewachsen ist. Erkennen Sie da Bestrebungen nach mehr Eigenständigkeit?
Also zumindest den Wunsch von der deutschen Mehrheitsgesellschaft, wie es dann immer heißt, auch wahrgenommen zu werden als eigenständige Kraft erstmal. Das sind junge Menschen, die nie in der Türkei gelebt haben, deren Eltern auch schon hier aufgewachsen sind zum großen Teil. Die haben mir gesagt, bei einem Treffen der Landesjugendleiter, so heißt das innerhalb von DİTİB, dass sie durchaus sich Sorgen machen über die Wahrnehmung von DİTİB in der deutschen Gesellschaft, dass sie sich auch fragen, was können sie tun, um daran etwas zu verbessern. Es wurde dann auch diskutiert, das fand ich eine spannende Frage, wie man es denn schaffen könnte oder andersrum formuliert, muss man etwas vorsichtiger sein. Ich habe dann gefragt, ja, warum macht ihr euch denn nicht unabhängig von dieser Verwurstelung mit dem türkischen Staat und gründet eigene Gemeinden, so wie es ja analog in der christlichen Religion die Freikirchen tun, wenn sie sich mit den Landeskirchen zum Beispiel nicht mehr gut bedient fühlen. Da wurde gesagt, ja, aber wer soll dann die Imame bezahlen? Die brauchen doch ein Akademikergehalt, das sind viele tausend Euro und das geht nicht. Ich habe aber festgestellt, allein die Frage hat ja schon ein bisschen was Revolutionäres. Man darf sich stellen und man kriegt auch durchaus so etwas wie ein nachdenkliches Gesicht in dem Gegenüber, wenn man darüber redet. Und vielleicht ist das ist ja eine Perspektive, dass sich irgendwann diese türkischen Gemeinden von diesem monolithischen Block, von dieser Religionsbehörde abkoppeln und sagen, wir gründen eigene Gemeinden.
Vielleicht kommt es jetzt schneller im Gang, weil das nämlich genau gefordert wird von Politikern hier in Deutschland. Volker Siefert, der sich in unserer Rechercheredaktion immer wieder mit der islamischen Community in Hessen auseinandergesetzt hat. Spitzelgrüße aus Ankara, der lange Arm des Sultans, der Tag in HR2 Kultur. Weiter geht es mit Harun al-Rashid.
Auf dem ersten Boot, das sie antrafen, setzten sie über den Strom, machten nun auch um die entgegengesetzte Seite der Stadt die Runde und nahmen dann ihren Weg über die Brücke, welche beide Hälften der Stadt verband. Am Ende dieser Brücke trafen sie einen alten, blinden Mann, der um ein Almosen bat. Der Kalif wandte sich gegen ihn und drückte ihm ein Goldstück in die Hand. Der Blinde fasste ihn augenblicklich am Arme, hielt ihn an und sagte, »Mildtätiger Mann, wer du auch sein magst, dem Gott eingegeben hat, mir dies Almosen zu reichen, versage mir die Gnade nicht, um die ich dich jetzt bitte, und gib mir eine Ohrfeige.« Der Kalif höchst verwundert über das Verlangen und Benehmen des Blinden, sagte zu ihm: »Guter Mann, ich kann dir deine Bitte nicht gewähren. Ich werde mich wohl hüten, das Verdienstliche meines Almosens durch eine so schlechte Behandlung wieder aufzuheben.« So sprechend suchte er sich mit Gewalt von dem Blinden loszumachen. Der Blinde aber wendete alle Kraft an, um ihn festzuhalten. Der Kalif, der sich nicht länger aufhalten lassen wollte, versetzte ihm endlich eine ziemlich leichte Ohrfeige. Der Blinde ließ ihn nun auf der Stelle unter vielen Danksagungen und Segenswünschen los, und der Kalif ging mit dem Großvezier weiter. Kaum aber waren sie einige Schritte gegangen, so sagte er zum Vezier: »Dieser Blinde muss doch seine wichtige Ursache haben, warum er von allen, die ihm ein Almosen geben, dies verlangt. Ich wünschte, das Nähere darüber zu erfahren. Kehre daher um, sage ihm, wer ich bin, und er solle sich morgen um die Zeit des Nachmittagsgebets im Palast einfinden.«
Fortsetzung folgt. Spitzelgrüße aus Ankara, der lange Arm des Sultans, der Tag in HR2 Kultur. Die türkischen Beamten-Imame spionieren in Deutschland für die türkische Politik. Und die türkische Politiker kommen nach Deutschland, um ihre Landsleute auf ein Ja beim anstehenden Referendum einzuschwören, mit dem die Verfassung so geändert werden soll, dass der Präsident nach Gutdünken schalten und walten kann. Das Parlament immer unwichtiger wird und der Ministerpräsident eigentlich nichts mehr zu sagen hat. Um dafür zu werben, kommt wer nach Deutschland? Der türkische Ministerpräsident Yildirim. Und zwar nach Oberhausen, in eine private Veranstaltungsarena, weshalb er nicht einmal fragen muss, ob er dort auftreten darf. Stefan Göke.
Ein türkisches Café in Oberhausen. Es wird Tee getrunken, im Hintergrund das Radio. Die Männer hören Nachrichten aus der Türkei. Am Samstag ist es umgekehrt. Da blickt die Türkei nach Oberhausen, wenn der Ministerpräsident kommt.
Yildirim kommt in Arena Oberhausen. Ich wollte gehen. Warum nicht?
Jirfa arbeitet im Supermarkt neben dem Café. Er unterstützt die Politik von Yildirim und Präsident Erdogan, so wie viele Türken hier im Stadtteil Osterfeld in der Nähe der Arena. So wie auch Aytaç und Ali.
Erdogan ist wirklich, wirklich guter Kerl. Bis jetzt ohne Fehler. Ich finde geil.
Die Erdogan ist starker Mann. Ganz starker Mann.
Doch längst nicht alle wollen etwas sagen. Das Thema ist heikel und auch nur die wenigsten Deutschen äußern sich.
Also ich mag Herrn Erdogan auch nicht, aber wenn wir in einer Demokratie sind, dann müssen wir also auch diese Seiten zulassen.
Die Demokratie muss solche Leute aushalten können und ja, muss man andere Argumente wählen, politischer Art.
So wird Ministerpräsident Yildirim Werbung machen für das Verfassungsreferendum von Präsident Erdogan. Das Volk soll bald abstimmen über ein Präsidialsystem. Genau dagegen wollen Philipp Kolb und die Linkspartei in Oberhausen am Samstag demonstrieren.
Dass Herr Yildirim hier in Oberhausen auftritt, um für eine Verfassungsänderung in der Türkei zu werben, ist insofern empörend, mehr als nur empörend, weil durch diese Verfassungsänderung der Grundstein für eine Diktatur in der Türkei gelegt wird.
Yildirims Anhänger sehen das naturgemäß ganz anders. Konfliktpotenzial also, und das ruft die Polizei auf den Plan. Und dann ist da noch eine Großveranstaltung mit viel Brisanz. Rot-Weiß Oberhausen gegen die Amateure von Borussia Dortmund. Ein Regionalliga-Fußballspiel im Stadion, nicht weit von der Arena entfernt. Ausgerechnet dann, wenn Yildirim kommt. Und ausgerechnet an dem Tag, an dem in Dortmund die Südtribüne im Spiel der Profis gegen Wolfsburg gesperrt ist. Die Befürchtung, tausende BVB-Anhänger könnten stattdessen ihre Amateure in Oberhausen unterstützen, in einem Stadion, das gerade umgebaut wird. Tom Littges von der Polizei Oberhausen.
Ja, wir haben bei der Einsatzvorbereitung kurzfristig die Information erhalten, dass bis zu 400 gewaltbereite BVB-Hooligans nach Oberhausen kommen wollen. Dazu kommt die Situation, die bauliche Situation beim Stadion Niederrhein. Da liegen immer noch Wurfgeschosse rum, Steine, Baumaterial. Das hat uns dann dazu bewogen, den Verband zu bitten, dieses Spiel zu verlegen.
Gefährliche Erkenntnisse und zu wenig Personal wegen des Yildirim-Besuchs. Der Westdeutsche Fußballverband und die Behörden haben jetzt kurzfristig die Reißleine gezogen. Das Spiel wurde abgesagt, zu riskant. Groß der Ärger der Fußballfans, groß die Erleichterung für die Sicherheitsbehörden. Die Polizei kann sich jetzt ganz auf die rund 10.000 Anhänger Yildirims in der Arena konzentrieren. Aytaç und die anderen Türken aus Osterfeld werden dabei sein, wenn die Türkei am Samstag nach Oberhausen blickt.
Man hätte auch den Auftritt des türkischen Ministerpräsidenten in Oberhausen absagen können, statt des Fußballspiels dort, das deutlich länger terminiert war, mit der gleichen Begründung übrigens: Gefährdung der öffentlichen Sicherheit. Hans-Michael Heinig, Professor für öffentliches Recht und Kirchenrecht an der Universität Göttingen und für uns in unser Hauptstadtstudio in Berlin gegangen. Guten Tag.
Guten Tag.
Ein ausländischer Politiker kommt nach Deutschland, um hier bei seinen Landsleuten für eine Politik zu werben, die unserem Demokratieverständnis nach eigentlich widerspricht. Er trägt damit aktiv eine Auseinandersetzung aus der Türkei nach Deutschland und wir müssen das einfach so hinnehmen. Ist das so?
Fragen Sie mich als Juristen oder fragen Sie den Juristen, der auch das Recht in einem gesellschaftlichen Kontext betrachtet? Das ist zweierlei. Also rein formal juristisch könnte man wohl den Auftritt verhindern. Tatsächlich wäre der diplomatische Schaden und der integrationspolitische Schaden allerdings so gewaltig, dass man das tunlichst lassen sollte.
Also man müsste so richtig die Reißleine ziehen und Herrn Yildirim zur unerwünschten Person erklären oder sowas.
In der Tat, ja. Und das mit einem NATO-Bündnispartner, mit einer innenpolitischen Lage in Deutschland, die integrationspolitisch so ist, dass das ein ganz starkes Signal wäre an die türkischstämmige Bevölkerung in Deutschland, dass man ja sagen ihre Interessen, ihre Bindungen in die türkische Innenpolitik also mit Gewalt unterbinden will und abschneiden will. Das wäre ein schwieriges Signal.
Nun hat Patrick Lindner, der FDP-Chef, der ja in Nordrhein-Westfalen lebt, genau das gefordert. Der kennt wahrscheinlich die Rechtslage auch, weiß, was das für Verstrickungen, für diplomatische Probleme geben würde. Also ist das eher populistisch, was er gemacht hat?
Also kleinere Parteien müssen zuweilen etwas krawallig auftreten, um für Aufmerksamkeit zu sorgen. Und auf die FDP trifft das im Moment ab und zu. Ja.
Was wir hinnehmen müssen, ist dieser Auftritt. Also würde ich mal sagen, ja, ohne jetzt irgendwie welche riesigen diplomatischen Verwicklungen. Das haben Sie ja schon klar gemacht. Was wir aber wahrscheinlich doch nicht hinnehmen müssen, ist Agenten- und Spionagetätigkeit fremder Mächte auf unserem Territorium. Deshalb geht ja die Bundesanwaltschaft gegen DITIB vor. Ist damit die Kooperation des Landes Nordrhein-Westfalen und eigentlich auch des Landes Hessen mit DITIB obsolet?
Sie ist jedenfalls gefährdet. Nun wollen wir ganz rechtsstaatlich vorgehen, hoffentlich, in all diesen Fragen. Das heißt, es gibt ein Ermittlungsverfahren, es gibt einen Anfangsverdacht und rechtsstaatliche Verfahren haben zum Ziel, den Sachverhalt näher aufzuklären. Deshalb sollten wir mit Vorverurteilungen in der Öffentlichkeit jetzt vorsichtig sein. Allerdings sind es besorgniserregende Momente, die bisher in Erscheinung getreten sind und leichten Herzens werden hier die Sicherheitsorgane auch nicht tätig geworden sein, denn das ist ja schon auch ein massiver Eingriff in religiöse Rechte, Freiheitsrechte, Autonomierechte, wenn hier Büroräume von Religionsgemeinschaften durchsucht werden, Imame unter Verdacht gestellt werden. Also da wird es auch massive Anhaltspunkte für geben, bevor man in derartiger Weise seitens der staatlichen Behörden in Deutschland tätig wird.
Zumal ja DITIB auch inzwischen zugegeben haben, dass das spioniert wurde. Die tun jetzt natürlich so, als seien das die einzelnen Imame. Das muss man dann natürlich klären, ob die Organisation dahinter steckt oder nur wirklich einzelne Imame. Im Grunde geht es aber doch darum, wie wir die Religionsfreiheit organisieren hier bei uns. Und da kann doch eigentlich nicht die Lösung sein, dass wir sie uns von einem fremden Staat organisieren lassen bei einer Religionsgemeinschaft.
Wir haben eine große türkischstämmige muslimische Bevölkerungsgruppe in Deutschland. Und ursprünglich hat sich auch der türkische Staat nicht sonderlich um sie gekümmert, sondern das war eher militärisch. Und integrationspolitisch gab es schon Interesse, dass der türkische Staat hier auch eintritt in die Verantwortung, Mitverantwortung, solange wir von Gastarbeitern sprachen in den 80er Jahren.
Weil wir davon ausgehen, dass die gehen wieder zurück.
Dass sie wieder gehen und dass sie irgendwie nicht nur konsularisch betreut werden sollen, sondern auch religiös und das bitte nicht die Islamisten machen, sondern das verlässliche Partner machen. Und dann sagen in der späteren Phase, in der klar wurde, Deutschland ist ein Einwanderungsland geworden, Gastarbeiter sind Bürger geworden, werden Deutsche, war es immer noch ein Interesse, mit DITIB zusammenzuarbeiten, weil es unter den muslimischen Organisationen eine vergleichsweise seriöse, professionelle, gut strukturierte Organisation war und die Türkei in den 90er Jahren ja zum Beitrittskandidaten der Europäischen Union wurde. Das heißt, man auch dachte, man hat eine mit der Beteiligung des türkischen Staates hier eine Organisation dabei, die eine Brückenstellung hat, die ein Garant ist für eine Verwestlichung des Islam, für eine Kompatibilität mit einer demokratischen Ordnung, mit Grundrechten. Das waren die Hoffnungen, die lange Zeit im Vordergrund standen, weshalb man DITIB in der deutschen Politik sehr wohlwollend behandelt hat.
Und dafür dann hat man sich schlafen Gründe. Gelegt.
Naja, es gab eben doch auch, also hinterher ist man immer klüger, ja, aber dass die Ereignisse in der Türkei die Dynamik gewinnen, die sie in den letzten anderthalb Jahren, zwei Jahren gewonnen hat, das war in den 2000er Jahren so nicht absehbar. Also man soll sich jetzt auch nicht schlauer machen, als man damals war.
Nun ist der Islam in der Türkei Staatsreligion geworden. Es gibt andere Staatsreligionen, die ihre Dependancen in Deutschland haben. Die griechisch-orthodoxe Kirche zum Beispiel, die anglikanische Kirche aus Großbritannien, da ist das Oberhaupt die Queen. Es gibt die dänische Staatskirche mit Ablegern in Deutschland. Das akzeptieren wir alles. Sind die ganz grundlegend anders?
Das ist eine interessante Frage. Wir haben das im Verfassungsrecht unter den Juristen, unter den Gerichten immer wieder traktiert. Es gibt in der deutschen Verfassung das Verbot der Staatskirche. Das haben wir aus der Weimarer Reichsverfassung 1919 übernommen. Damals geschaffen, um das landesherrliche Kirchenregiment, die Einheit von Thron und Altar, abzuschaffen. Die gilt aber nur, dieses Verbot der Staatskirche gilt auch als Verbot eines Staatsislam. Aber Adressat dieser Norm ist die deutsche Staatsgewalt. Mhm. Nicht die türkische, nicht die griechische, nicht die englische Staatsgewalt. Insoweit gilt tatsächlich für ausländische Staatskirchen erstmal die Religionsfreiheit in Deutschland. Und deshalb greifen auch die ganz normalen Rechte für alle Religionsgemeinschaften, die hier bestehen. Sie dürfen Anstaltsseelsorge betreiben, unter bestimmten Voraussetzungen Religionsunterricht erteilen und sogar Körperschaft des öffentlichen Rechts werden.
Professor Hans-Michael Heinig, Professor für Öffentliches Recht und Kirchenrecht an der Universität Göttingen. Vielen Dank. Wir haben, glaube ich, gemerkt, wie problematisch das Ganze ist und dass man es doch nochmal anfassen müsste. Spitzelgrüße aus Ankara, der lange Arm des Sultans, der Tag in H2 Kultur.
Am folgenden Tage nach dem Nachmittagsgebet trat der Kalif in sein Audienzzimmer und der Großvezier führte sogleich den alten blinden Mann zu ihm. Er warf sich vor dem Throne des Beherrschers der Gläubigen nieder. Und als der Blinde wieder aufgestanden war, fragte der Kalif, wie er heiße. Baba Abdallah, antwortete der Blinde. Baba Abdallah. Deine Art, Almosen zu fordern, erschien mir gestern so seltsam, dass ich ohne gewisse besondere Rücksichten mich wohl gehütet hätte, dir den Gefallen zu erweisen, den du verlangtest. Im Gegenteil, hatte ich große Lust, dir dein Handwerk zu legen, wodurch du allem Volke großes Ärgernis gibst. Ich habe dich daher kommen lassen, um von dir zu erfahren, was dich veranlasst hat. Und aus deiner Antwort werde ich urteilen, ob du recht gehandelt hast und ob ich dir noch länger ein Betragen gestatten kann, mit dem du ein so schlechtes Beispiel zu geben scheinst. Baba Abdallah, durch diesen Verweis eingeschüchtert, warf sich zum zweiten Male vor dem Throne des Kalifen auf sein Angesicht. Und als er wieder aufgestanden war, begann er also: Beherrscher der Gläubigen, ich bitte dich demütigst um Verzeihung für diese Frechheit, womit ich es gewagt habe, dich zu einer Sache zu nötigen, die allerdings mit der gesunden Vernunft zu streiten scheint. Ich erkenne mein Verbrechen an. Aber da ich meinen Herrn und König nicht kannte, so flehe ich jetzt um Gnade und hoffe, dass du meine Unwissenheit berücksichtigen wirst.
Hier ist die Geschichte zu Ende, weil die Nacht zu Ende ist und Scheherazade erst in der nächsten Nacht weitererzählt, dann nämlich die Geschichte von Baba Abdallah und warum er Ohrfeigen haben will. Der Tag aber geht weiter. Wir sprechen die ganze Zeit über das Verhältnis von Staat und Religion und über dessen Verästelungen und Auswüchse. Wir schauen mit Bedenken auf die enge Verbindung von Staat und Religion in der Türkei. Das deutsche Verhältnis von Staat und Kirche ist aber auch nicht ganz unproblematisch. Einerseits sagt das Grundgesetz völlig klar, wir haben es schon gehört, und eindeutig: Es besteht keine Staatskirche. Andererseits versteht sich Deutschland aber auch nicht als völlig laizistischer, also von aller Religion und aller Kirche getrennter Staat. Klaus Hofmeister.
Das in Deutschland gewachsene Staat-Kirche-Verhältnis, also kein Staatskirchentum, aber eben auch kein beziehungsloser Laizismus, wird schon seit der Weimarer Zeit unter Verfassungsrechtlern als eine hinkende Trennung von Staat und Kirche bezeichnet. Das heißt organisatorisch-rechtliche Trennung bei gleichzeitiger Kooperation. Und diese Kooperation ist umfangreich, zum Beispiel im Sozialwesen bei Caritas und Diakonie, beim Einzug der Kirchensteuer durch den Staat etwa, durch verbriefte Mitspracherechte der Kirche vom Rundfunkrat bis zu Anhörungen bei Gesetzgebungsverfahren. Nicht zuletzt der Religionsunterricht und theologische Fakultäten an den Unis bieten ein riesiges Feld der Zusammenarbeit. Der grüne Europaabgeordnete Sven Giegold gehört zu denen, die dieses Modell der Kooperation bei grundsätzlicher Trennung gut finden.
Die Gesellschaft hat ja etwas von den kirchlichen Aktivitäten, wie überhaupt von den Aktivitäten praktisch aller Religionsgemeinschaften. Denn Religionsgemeinschaften können etwas, was der Staat nicht kann. Sie können Position beziehen zu Wertefragen. Gerade ein Staat, der, sag ich mal, jenseits der Verfassungsbindung aus guten Gründen neutral ist, der kann eben keine Wertevermittlung machen. Und daher haben die Religionsgemeinschaften auch für die Gesellschaft insgesamt eine ganz wichtige Rolle.
Die Mütter und Väter der Verfassung wollten Deutschland religiös neutral gestalten, aber nicht religiös indifferent. Sie ahnten allerdings damals noch nicht, dass die großen Kirchen bald nicht mehr die religiösen Monopolisten sein würden. Eine Vielzahl weiterer Religionsgemeinschaften ist seither auf den Plan getreten. Aber das ist staatskirchenrechtlich im Grunde kein Problem. Denn alles, was den Kirchen zugebilligt wird, können auch andere Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften genießen, wenn sie sich zu Körperschaften des öffentlichen Rechts zusammenschließen. Dann kann der Staat für sie die Kirchensteuer einziehen. Sie werden in vielen Rechtskreisen von der Steuerpflicht bis zum Baurecht mit den Kirchen gleichgestellt. Allein im Land Hessen gibt es mehr als 70 religiöse Gemeinschaften, die diesen Status der Körperschaft des öffentlichen Rechtes innehaben. Die Zeugen Jehovas genauso wie die Altkatholiken, die jüdischen Gemeinden genauso wie die Mormonen. Mit wenigen Ausnahmen ist es allerdings den Muslimen bisher nicht gelungen, einen Status als Körperschaft öffentlichen Rechts zu erlangen. Es fehlen ihnen die Körperschaftskriterien der stabilen, auf Dauer angelegten Organisation. Viele Details dieser Zusammenarbeit zwischen Staat und Kirche sind auch durch Konkordate geregelt, die zum Teil sehr alt sind. So verläuft eine Bischofswahl in Hessen nach den rechtlichen Regelungen des Preußen-Konkordates von 1929, wo etwa auch die Unbedenklichkeit eines Bischofskandidaten bei der Staatsregierung abgefragt wird. Das Reichskonkordat, das 1933 zwischen Hitler-Deutschland und dem Vatikan abgeschlossen wurde, hat das bestätigt und gewährt der Kirche unter anderem das Recht zum Nihil Obstat an Schulen und an Hochschulen. Das heißt, die katholische Kirche darf bestimmen, welche Lehrer Religionsunterricht geben und welche Professoren katholische Lehrstühle an deutschen Universitäten besetzen dürfen, wo sie dann staatlich finanziert Theologie lehren. Nach der deutschen Wiedervereinigung haben auch die neuen Bundesländer solche Konkordate abgeschlossen. Manches davon muss, meint Sven Giegold, an die neue multireligiöse Situation in Deutschland angepasst werden. Aber auch im internationalen Vergleich habe sich unser System der hinkenden Trennung zwischen Staat und Kirche sehr bewährt.
Ein laizistisches Modell, wie wir es in Frankreich haben, ob das mit der starken Orientierung auf die staatlichen Institutionen wirklich gut für die Gesellschaft ist, das sei mal dahingestellt. Also ich finde, grundsätzlich haben wir mit unserem Modell einen guten Weg gewählt, aber er braucht eben die Öffnung.
Die Öffnung zum Islam zum Beispiel. Professor Joachim Valentin, Direktor des katholischen Begegnungszentrums Haus am Dom in Frankfurt und der Akademie Rabanus Maurus. Guten Tag.
Guten Tag.
Wir sprechen von einer Trennung von Kirche und Staat, organisieren aber den Religionsunterricht in den Schulen staatlich und überlassen die Besetzung der Religionslehrer den Kirchen, außer bei der Bezahlung. Die kommt dann wieder von den Steuerzahlern. Auch wenn es gut funktioniert, ist es doch ein seltsames Konstrukt, oder?
Ich sehe das nicht so, denn der Laizismus ist weltweit überall gescheitert. Ich würde das ein bisschen schärfer formulieren, als das Herr Giegold eben getan hat. Die Türkei zum Beispiel arbeitet ja nach dem französischen Vorbild, das seit 1905 eine sehr scharfe Trennung hat. Und das führt dazu, dass ein Grundbedürfnis, das sehr viele Menschen auch bei uns immer noch die Mehrheit haben, aus der Öffentlichkeit verdrängt wird und nicht wahrgenommen wird. Und vor allem, dass es in Bereichen stattfindet, in denen sich fundamentalistische, nicht aufgeklärte, nicht demokratische Tendenzen, also in sogenannten Hinterhofmoscheen, entwickeln kann. Den beiden Kirchen in Deutschland, die diese Rechte, die Sie eben beschrieben haben, seit langer Zeit genießen, hat es gut getan. Mhm. Immer wieder zum Beispiel bei den theologischen Fakultäten im interdisziplinären Austausch zu stehen und sich da der Herausforderung etwa von Soziologie, Philosophie und anderen Fächern zu stellen. Wir haben in Deutschland eine der liberalsten und demokratienächsten Theologien weltweit.
Dadurch, dass die eingebunden waren in die gesellschaftlichen Bewegungen, in die gesellschaftlichen Diskussionen. Wie bindet man jetzt, um das gleich zu sagen, das sind ja anerkannte Religionsgemeinschaften, um die es da geht. Wie bildet man jetzt eine islamische Gemeinschaft ein, die nicht so richtig in unser Bild von Religionsgemeinschaft passt?
Ja, so haben wir hier eine sehr junge Entwicklung. Die ersten Muslime sind vor knapp über 50 Jahren in großer Zahl nach Deutschland gekommen, Türken vor allem. Die Entwicklung der Kirchen ist sehr viel älter und ist auch sehr viel erfahrener, auch leiterfahrener auf beiden Seiten, sodass man sich hier sehr sicher sein kann, dass die Lösung, die man hier gefunden hat, die richtige ist. Diese Überzeugung ist auf der muslimischen Seite, vor allem bei den Verbänden, nach meiner Wahrnehmung nicht so verbreitet. Man hängt noch sehr stark an den Modellen in den Herkunftsländern, etwa in der Türkei, wo es eine zentralistisch gelenkte Religionsbehörde gibt. DİTİB ist ja der Ausläufer nach Deutschland und kann sich zum Beispiel mit der Wissenschaftsfreiheit, wie sie hier an den Universitäten herrscht, schwer anfreunden. Mhm. Trotzdem haben wir eine islamische Theologie an deutschen Fakultäten, an vier Standorten, die sehr erfolgreich arbeitet, die nach den Standards westlicher Wissenschaft arbeitet und die bereits viele hundert Studierende ausbildet, zum Teil auch schon zu Ende examiniert hat. Das heißt, wir haben Theologinnen und Theologen, die nach den Wissenschaftsstandards, die hier herrschen, islamische Theologie gelernt haben. Da sehe ich eine große Chance. Würden die als Imame in den Gemeinden arbeiten müssen, muss man jetzt fast schon sagen, denn da hat der Staat eigentlich ein Wort mitzureden, nach welchen Standards Theologen eingesetzt werden, dann würde es in den Gemeinden vielleicht nicht übermorgen, aber doch mittelfristig sehr anders aussehen. Und es gibt einzelne Landesverbände, die hier auch zumindest ein vorsichtiges, vorläufiges Interesse geäußert haben. Dafür müsste DİTİB zum Beispiel sich aber von dem türkischen Staat ablösen. Das wäre für mich die Perspektive, sowohl finanziell, personell und halt eben auch, was die Ausbildung und Deutschsprachigkeit der Imame angeht. Das kann der Staat, das kann die Gesellschaft stärker fordern, als sie das bisher getan hat.
Also die Imam-Ausbildung hierher, das ja. Ganze in Deutsch, sodass es alle verstehen, ja. Dass es auch kontrolliert werden kann, was da im Unterricht passiert, das ist eine klare Forderung.
Das ist auch eine Gleichbehandlung, denn bei den christlichen Theologien ist es ja auch so, dass ein staatlicher Abschluss abgelegt werden muss, wenn man auch innerhalb der Kirche, nicht nur im Religionsunterricht, als Theologe arbeiten will.
Gut, und dann ist das Problem gelöst und man hat dann Religionsgemeinschaften nach unserem Muster und nach unseren rechtlichen Vorgaben auch bei den islamischen Gemeinden. Die haben doch gar keine registrierten Mitglieder, aber das steht ja zum Beispiel bei uns im Gesetz, dass registrierte Mitglieder da sein müssen.
Genau, das wäre ein weiteres Thema. Ich glaube, nach unseren Erfahrungen, die wir in den letzten Jahren gemacht haben, ist ein teilweise von Politik, manchmal auch von Kirchen und anderen Partnern gefordertes Sonderrecht für Muslime, das alle Rechte, aber nicht alle Pflichten beinhaltet hat, ja gescheitert, würde ich fast sagen, sondern das, was viele Staatskirchenrechtler, also Fachleute, Juristen schon lange fordern, dass nämlich der gleiche Standard, wenn man von einer Religionsgemeinschaft spricht und erst recht von einer Körperschaft öffentlichen Rechts, hier auch eingefordert werden müssen. Und dazu gehören zum Beispiel Mitgliederverzeichnisse. Völlig fraglos. Da müssen wir hin. Und da müssen auch die Gemeinden hin, wenn sie die Rechte genießen wollen. Wir haben da auch als Staat und Gesellschaft ein Interesse dran, weil sie dadurch sichtbar werden, in Kommunikation eintreten. Aber unter diesem Standard sollten wir die großen Rechte, die Religionen bei uns zukommen, mit guten Gründen nicht vergeben.
Klare Ansage von Professor Joachim Valentin, Direktor des Hauses am Dom in Frankfurt und der Akademie Rabanus Maurus. Vielen Dank. Spitzelgrüße aus Ankara, der lange Arm des Sultans. Das war der Tag in dieser Woche. Morgen ist ein neuer Tag, aber den müssen Sie ohne uns auskommen. Sie können es natürlich nachhören, wenn Sie was versäumt haben, wie immer im Internet. In dieser Woche waren für Sie tätig Karin Fuhrmann, Claudia Sauter, Thorsten Schweinhardt, Dorothea Schuler und Markus Hürtgen in der Redaktion. Und am Mikrofon sagt Tschüss, Florian Schwinn.